Wir beschäftigen uns in der Reihe Tongefäße mit den Propheten aus dem Alten Testament. Und wir wollen schauen, wie Gott Menschen benutzen kann, wie dich und mich, um sein Reich zu bauen. Und wenn du im Alten Testament schon mal gelesen hast in den Propheten, dann wird dir aufgefallen sein, dass da echt viele komische Dinge passieren. Die Propheten machen irgendwie sehr merkwürdige Sachen. Ja, einer brät sein Essen über Kuhfladen, ein anderer liegt ein Jahr lang auf der Seite oder macht andere merkwürdige Dinge. Gott tut merkwürdige Dinge, es passieren auch grausame Dinge, die Menschen anderen Menschen antun. Es gibt merkwürdige Visionen und Bilder, wie fliegende Schriftrollen oder eine Frau in einem Fass, die durch die Gegend getragen wird. Also ein sehr merkwürdiger Abschnitt in der Geschichte. Und vielleicht fragst du dich, hey, was haben diese Menschen, was haben diese komischen Ereignisse im Alten Testament vor 2000 Jahren denn mit mir zu tun, der ich heute im 21. Jahrhundert Jesus nachfolgen möchte? Und ich bin überzeugt, dass gerade Jeremia, der Prophet, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, dass gerade dieser Prophet sehr, sehr viel für uns zu sagen hat. Vor einiger Zeit, nach dem Ende meines Studiums, bekam ich ein Jobangebot in einer Firma, wo ich sehr, sehr gerne arbeiten wollte. Und ich wurde eingeladen zum Bewerbungsgespräch, es war auch sehr gut, aber es fiel im Bewerbungsgespräch ein Stichwort, das mir sehr, sehr lange nachhing. Und zwar ging es um eine Tätigkeit, die ich mit meinem Glauben und mit meinem Gewissen nicht vereinbaren konnte. Und ich habe lange hin und her überlegt, ob ich das tun kann. Ich habe hin und her überlegt, ob ich das vorher anspreche oder ob ich nicht einfach sagen kann, okay, ich drehe den Job erstmal an und rede dann im Zweifelsfall, wenn ich das dann überhaupt machen muss, mit meinem Chef drüber. Aber das ist auch irgendwie nicht so cool, weil ich ja schon hätte wissen können, dass ich das machen muss. Ich habe überlegt, kann man das irgendwie anders regeln? Und es kamen Gedanken hoch, die wirklich nicht so richtig schön waren. Ich habe mich gefragt, okay, Warum muss ich mir darüber Gedanken machen? Das ist so eine kleine Sache, das ist so ein kleiner Bereich und kann ich da nicht Kompromisse eingehen? Warum verlangt Gott von mir, dass ich ihm kompromisslos mein ganzes Leben gebe? Ich meine, andere Menschen machen sich ja auch keine Gedanken darum. Warum fällt es so schwer? Warum kann ich das nicht einfach übersehen? Mir war klar, wenn ich eine Arbeit mache mit einem schlechten Gewissen, dann wird es nicht funktionieren und ich kann nicht dort arbeiten und erwarten, dass meine Beziehung zu Gott gut bleibt. Und ich musste mich entscheiden. Ich habe mich entschieden, das als Bedingung zu stellen, dass ich, wenn ich genommen werde, diesen Job nur antrete, wenn ich diese Tätigkeit nicht ausführen muss. Und ich habe gebetet und Gott hat es gesegnet. Es hat funktioniert. Ich musste diese Tätigkeit nicht ausführen. Es war auch anders, als ich es verstanden habe und das Ganze hat sich gewissermaßen in Luft aufgelöst. Wenn du ein Kind Gottes bist, kennst du vielleicht so Momente, wo du einen Drang hast, du weißt, was richtig ist, du weißt, was falsch ist, aber dieser Drang in dir ist gefrustet, weil andere Menschen sich ja auch keine Gedanken darüber machen, was richtig und was falsch ist. Und vielleicht gibt es Bereiche, wo du Nachteile hast gegenüber anderen Menschen, weil du Gottes Gebote halten möchtest, weil du ihm treu sein möchtest, weil du ihn lieben möchtest. Und dann kommen diese Gedanken hoch, warum geht es nicht einfacher? Ja, vielleicht denkst du, hey, warum kann ich mich auf Partys nicht gehen lassen? Warum kann ich nicht mal meinen Emotionen freien Lauf lassen? Warum muss ich mich selbst beherrschen? Oder warum sieht Gott das mit Sex und Beziehungen so eng, dass er einen Rahmen gibt und nur in diesem Rahmen, dem Rahmen der Ehe, findet Sexualität statt in einem geschützten Rahmen? Warum sieht Gott das so eng? Warum lachen mich alle Leute aus, wenn ich über Jesus rede? Warum reden sie über mich hinter meinem Rücken? Warum muss ich das ertragen, von anderen ausgelacht zu werden? Warum kann ich nicht wie alle anderen mein Geld ausgeben, wie ich das möchte? Warum muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich es sinnvoll anlege, anstatt es einfach mal auf den Kopf zu hauen? Warum kann mein Leben mit Christus nicht immer einfach sein? Das ist die Frage, die wir uns manchmal stellen. Und eine ganz ähnliche Frage, im Prinzip sogar die gleiche Frage, hat sich Jeremia auch gestellt. Jeremia, ein Mann, der 50 Jahre lang ungefähr als Prophet wirkte, als ein Mann eben, der praktisch Gottes Willen den anderen Menschen weitersagt. Er wirkte 50 Jahre, und zwar die letzten 50 Jahre des jüdischen Volkes. Am Ende dieser Wirkungszeit wurde die Hauptstadt des jüdischen Volkes, Jerusalem, von den Babylonern eingenommen, und die Spur von Jeremia verliert sich in Ägypten, als er von seinen eigenen Landsleuten dorthin entführt wird. Er erlebt den Aufstieg und den Fall von 5 Königen, von Josia, Joahas, Joachim, Joachin und Zedekia. Und es ist eine krasse Zeit, eine bewegte Zeit, und Jeremia erlebt richtig viel. Gott beruft ihn als einen sehr, sehr jungen Mann, ja, wahrscheinlich so ungefähr 20 Jahre irgendwie so wie ich, aus einer sehr angesehenen Priesterfamilie, und gibt ihm eine einmalige Berufung. Er möchte, dass Jeremia in seinem Namen zu anderen Menschen spricht und dass er sie ermutigt, zu Gott umzukehren und ihr Leben zu verändern. Die Bibel nennt es Buße. Und vielleicht denkst du dir, boah, krass, ja, ein Mann, der in Gottes Namen redet, ein Mann, zu dem Gott selbst spricht, der ihn hört und der genau weiß, das möchte Gott, der ihn erlebt, der sein Wirken erlebt, der Einfluss haben kann in einer Gesellschaft, die Gott noch nicht kennt. Was für ein spannendes Leben. Und vielleicht schaust du auf Insta oder auf Facebook, wenn du vielleicht noch ein bisschen älter bist, so wie ich, und du siehst das Leben von Christen, die ein bisschen bekannter sind, ja, die vielleicht große Gemeinden leiten, und du denkst dir, boah, wenn man in Gottes Namen spricht, in einem wichtigen Job, in einer wichtigen Berufung, dann schafft es Anerkennung, man wird vielleicht auch reich und man hat ein richtig cooles Leben, vielleicht sogar mit einer schönen Ehefrau. Und du denkst, das ist das Bild von jemandem, der in Gottes Namen spricht. Wenn wir uns das Leben der Propheten anschauen, dann merken wir, für Gott zu sprechen ist ein Knochenjob. Für Gott zu sprechen ist ein Knochenjob. Wenn man dieses Bild hat und dann Jeremia liest, dann könnte man meinen, boah, Jeremia ist in einer Tour am Jammern. Ja, der jammert wirklich, wirklich viel. Ein ganz großer Teil aus den Schriften besteht gefühlt aus Mimimi. Und man fragt sich, was ist mit diesem Propheten los? Man schaut sich andere Propheten an, ja, vielleicht Hesekiel, er verliert seine Frau und er kriegt von Gott den Auftrag, du sollst nicht trauern als Bild, und er trauert nicht. Und dann liest man Jeremia, der nicht seine Frau verliert, und er ist an einer Tour am Jammern. Warum? Wenn wir in das Liederbuch der Bibel schauen, in die Psalmen, dann sehen wir Männer Gottes, die Gott ihr Leid klagen. Und Gott schreibt diese Klagen, schreibt diese Lieder in die Bibel, damit wir etwas lernen. Ja, da sehen wir Männer Gottes, die über Schuld klagen, die über Krankheit klagen, die darüber klagen, dass es Menschen gut geht, die sich für Gott nicht interessieren, die unfaire Dinge tun, die andere verletzen, andere töten. Da gibt es Männer Gottes, die klagen über Verfolgung, darüber, dass sie für Gott leiden. Und man fragt sich, warum schreibt Gott das in die Bibel? Gott wünscht sich, dass wir verstehen, dass zerbrochener Lobpreis wertvoller ist als ein frommer Schein. Du musst irgendwie nicht vorspielen, du musst Gott nicht vorspielen, dass immer alles happy-clappy ist, dass ihm nachzufolgen immer nur Sonnenschein und aus Ponyhof besteht. Es ist Gott wichtiger, dass du ehrlich zu ihm bist, als dass du eine Alles-ist-gut-Maske aufsetzt. Und es kann durchaus sein, dass der Kampf gegen die Sünde, dass die Nachfolge Jesu schmerzhaft ist. Und Gott wünscht sich, dass wir ihm als Ausdruck unseres Vertrauens unser Leid, unseren Schmerz klagen, bis aus der Klage ein gebrochenes Lob wird. Spätestens, wenn wir bei ihm im Himmel sind. Schließlich war Gott selber Mensch und er versteht das, was uns bewegt. Wir wollen uns anschauen, warum leidet Jeremia eigentlich so? Und wenn wir in die Bibel schauen, in das Buch Jeremia, dann leidet er aus 2 Gründen. Und das passiert nacheinander. Er leidet zuerst aus dem einen Grund und später in seinem Leben leidet er dann aus einem anderen Grund. Das erste, warum Jeremia leidet, ist, dass die Menschen, zu denen Gott ihn schickt, nicht auf ihn hören. Und Er leidet deswegen, weil er sieht, dass das Gericht Gottes näher kommt. Er vertraut Gott und er weiß, das, was Gott sagt, wird passieren. Und er sieht, dass diese Menschen ihrem Untergang entgegengehen. Und er leidet darum. Und er sagt, Gott, was können die Menschen, was kann das Volk dafür? Ja, die Leiter, die haben sie verführt und sie gehen dem Untergang entgegen. Und Gott sagt, das Volk mag das, was die Leiter ihnen sagen. Ja, sie sind selber dafür verantwortlich, dass sie ihrem Untergang entgegengehen. Jeremia leidet darunter, dass die Menschen nicht auf Gott hören. Wenn wir uns heute die Situation anschauen in unserer Welt, in unserer Zeit, dann geht es nicht so sehr darum, dass Gott ein Volk richtet, sondern dass Gott zu einem jeden Menschen sagt, dass er jedem Menschen klar macht, dass er eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Und jeder Mensch hat vor Gott Verantwortung für das, was er tut. Ja, und das Problem, was die Israeliten hatten, dass sie Götter angebetet haben, also Götzen, Statuen der Fruchtbarkeit oder andere Dinge, die mit kriegerischem Erfolg zu tun haben, das tun wir vielleicht nicht mehr. Ja, man sieht nicht mehr so viele Menschen irgendwie vor Götzenstatuen niederfallen in diesem Land, aber dafür beten wir andere Götzen an. Ja, vielleicht vertrauen wir nicht mehr auf die Fruchtbarkeitsgötter, sondern wir verlassen uns darauf, dass wir durch unsere eigene Leistung beruflichen Erfolg erlangen, selbst wenn das vielleicht auch mal nicht mit rechten Dingen zugeht. Wir beten unseren Körper an und Nahrungsergänzungsmittel, Fitness und all diese Dinge, damit wir ein langes Leben haben und damit andere Menschen uns möglichst viele Likes bei Insta hinterlassen. Die Kinder sterben auf den Altären der Karriere, weil sich Familie und Beruf nicht miteinander vereinen lässt und auf den Altären eines angenehmen Lebens. Und die Botschaft, die wir den Menschen bringen sollen, ist die Botschaft der Rettung vor dem persönlichen Gericht für unsere Rebellion gegen Gott. Und jeder, der diese Rettung erfahren hat durch das Vertrauen auf Jesus, der wird zu einem Botschafter Gottes. Auch du. In unserer Kultur, in unserer Gesellschaft ist die Antwort nicht ganz so wie zur Zeit Jeremias. Wir hören kein steinigt ihn für das, was wir sagen, dafür aber vielleicht ein, ist ja schön, was du glaubst, soll doch jeder das glauben, was er möchte, vielleicht auch noch Spott. Das Problem ist nur, das Ergebnis ist das gleiche. Die Menschen hören nicht auf die Warnung, die Gott durch uns aussprechen möchte. Und Jeremia leidet darunter. Gott sagt ihm dann aber in Jeremia 14, Vers 11, bitte nicht für dieses Volk zum Guten. Gott kann das nicht einfach vorübergehen lassen. Er kann kein Auge zudrücken, wenn die Menschen überhaupt nicht umkehren wollen. Und deswegen sagt er, bitte nicht für dieses Volk zum Guten. Und Jeremia leidet. Ich weiß nicht, ob du darunter leidest, dass deine Mitmenschen sich nicht für das Evangelium interessieren. Und vielleicht sollten wir öfter dafür beten, dass wir dieses Mitleid wie Jeremia verspüren und dass es uns wichtig wird, dass unsere Mitmenschen den Warnungen Gottes und der frohen Botschaft des Evangeliums Glauben schenken. Irgendwann ändert sich dann das Leid Jeremias und er leidet nicht mehr darunter, dass die Menschen Gott nicht gehorchen, dass sie nicht auf ihn hören, um vor dem Gericht gerettet zu werden. Irgendwann leidet Jeremia darunter, dass die Menschen nicht auf ihn hören und ihn anfeinden. Und er will sogar, dass das Gericht kommt. Er wünscht sich, dass sie die Verantwortung für ihre Taten übernehmen. Und er betet sogar dafür, dass Gott sie richtet. Und wir lesen dann, dass Jeremia scheinbar an seiner Berufung zerbricht. In Kapitel 20, ab Vers 7, betet er zu Gott, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark geworden, du hast mich überwunden. So bin ich zum täglichen Gelächter geworden, jedermann spottet über mich. Da sagte ich mir, ich will nicht mehr erwähnen, ich will nicht mehr in seinem Namen reden. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Denn ich habe die Verleumdung vieler gehört. Schrecken ringsum. Zeigt ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Alle Leute, mit denen ich in Frieden lebte, lauern auf meinen Fall und sprechen, vielleicht lässt er sich überreden und wir können ihn überwältigen und uns an ihm rächen. Jeremia wird ausgelacht, nicht nur von den Feinden, die ihn sowieso nicht gut kennen oder die was gegen ihn haben, sogar von seiner eigenen Familie. Er wird verspottet, er wird geschlagen, er entgeht mehrmals nur knapp den Tod, es passieren Attentate auf ihn und er landet im Gefängnis. Vielleicht hast du das Privileg, gerade in diesem Land, dass du viele dieser Dinge nicht erleben musst. Vielleicht kommt dir das Gelächter und der Spott aber auch ganz bekannt vor. Vielleicht bist du als Christ der Dumme in deiner Klasse oder auf deiner Arbeitsstelle, weil du denkst, dass Menschen im Herzen gar nicht gut sind, sondern eher das Böse wollen aus Egoismus. Vielleicht bist du der Spießer, der anderen irgendwie den Spaß verdirbt, weil du ehrlich bist mit deiner Arbeit und nicht für deinen Erfolg lügst oder weil du dich selber beherrschst und auf Dinge verzichtest, weil du weißt, okay, Gott schafft Grenzen, in denen diese Dinge gut sind und wenn er mich nicht in diese Situation stellt, dann werde ich mich zurückhalten. Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, dass so wie er verfolgt werden würde, dass seine Schüler, seine Jünger genauso verfolgt werden. Und diese frohe Botschaft, die Botschaft davon, dass durch Jesu Blut wir gerettet werden können von dem Gericht für unsere Rebellion, für unseren modernen Götzendienst, diese frohe Botschaft ist auch eine unangenehme. Wenn wir zum Kreuz kommen, dann kommen wir, um zu sterben. Ja, nicht körperlich, aber unsere egoistischen Wünsche, vielleicht auch unsere Wertvorstellungen, unsere Prioritäten, unser Stolz, unsere Habsucht, unsere ungezügelten Emotionen müssen sterben. Sie müssen sterben, damit wir die erfüllende Freude Jesu Christi erleben können. Damit wir erleben können, was es bedeutet, mit dem Schöpfer des Universums in Beziehung zu stehen. Warum gibt Gott uns Christen so eine wunderschöne und doch so eine unpopuläre und unangenehme Botschaft mit auf den Weg? Warum kann ich als Christ nicht einfach ein einfaches Leben haben, ein schönes Leben, das irgendwie ohne Anstoß vor anderen ist? Wenn du die Filme anschaust, wo es um Superhelden geht, dann wird man eins schnell merken, Superhelden haben kein leichtes Leben. Sie haben Verantwortung und bekommen Ärger extra noch obendrauf, ja, weil Superhelden haben eine Rettungsmission. Und dieser Rettungsmission ordnen sie ihre eigenen Bedürfnisse unter, zumindest wenn sie ein guter Superheld sind und nicht ein charakterlich fragwürdiger Superheld, von denen es auch einige gibt. Und du als Christ hast diese rettende Botschaft, ja? Du hast diese Botschaft vom ewigen Leben. Wenn du dich dafür entscheidest, für Gott zu sprechen, entscheidest du dich für ein Leben voller Widerstand, aber auch für ein Leben mit Bedeutung. Du entscheidest dich für ein Leben voller Widerstand, aber auch für ein Leben mit Bedeutung. Wir Christen vergessen manchmal, dass Gott seine Kinder erzieht wie ein liebender Vater. Und das ist ganz wichtig, um zu verstehen, warum wir, sobald wir zu Gott gekommen sind, sobald wir angefangen haben, ihm zu vertrauen, warum wir kein Happy-Clappy-Leben haben. Gott möchte seine Kinder erziehen, damit wir ihm ähnlicher werden und damit die zerstörerischen Tendenzen immer mehr aus unserem Leben verschwinden. Ja, ein biblisch liebevoller Charakter wird unter Druck geprägt. Und das ist ganz spannend, ein wichtiges Prinzip, was wir auch gerade bei den Propheten sehen, dass ein liebender Vater seine Kinder auch durchaus unterschiedlich erzieht. Ja, unterschiedliche Geschwister brauchen nicht unbedingt die gleichen Erziehungsmaßnahmen. Ein befreundeter Familienvater, den ich mal gefragt habe, hat mal gesagt, wenn ich meinen Sohn so erziehen würde wie meine dickköpfige Tochter, dann würde ich ihn zerbrechen. Ja, den Ärger und die Reibereien, die er sich mit seiner Tochter leisten kann, weil sie immer wieder Kontra gibt, die könnte er bei seinem Sohn gar nicht anbringen, weil er ganz andere Probleme hat, weil er sehr viel selbstkritischer ist und weil er sehr, sehr schnell emotional am Boden wäre. Und deswegen erzieht Gott auch uns als unterschiedliche Menschen, als unterschiedliche Kinder ganz anders. Manche Propheten sind richtige Hardliner, ja? Denen mutet Gott wirklich was zu. Und anderen Propheten, wie Jeremia zum Beispiel, denen gibt er sehr viel mit auf den Weg, um sie zu ermutigen. Menschen sind sehr unterschiedlich und das gilt auch für uns Christen. Ich kenne viele Christen in meinem Umfeld, denen geht es richtig gut. Ja, denen gibt Gott sehr, sehr, sehr viel. Die haben viel Segen in ihrem Leben, aber sie führen auch einen straighten Lebensstil. Und dann gibt es andere Christen, die müssen wirklich viel erleiden. Und nicht, weil sie irgendwas falsch machen, sondern einfach, weil die Bedingungen, die in ihrem Leben herrschen, viel, viel Ärger und viele schwierige Situationen in ihr Leben bringen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie ein gutes Leben nicht irgendwie nicht weniger verdient haben als andere Menschen, sondern dass die Bedingungen, in die Gott sie stellt, schwierig sind. Aber immer wieder ist zu sehen, dass die Menschen genau das brauchen, was Gott ihnen mit auf den Weg gibt, um geistlich zu wachsen. Und viele Christen, die ich kenne, sind gerade in herausfordernden Zeiten mega stark gewachsen. Und Gott hat sie erzogen und hat ihnen Geduld geschenkt, bis er ihre Umstände ändert. Das drückt auch unser Motto-Vers aus. In 2. Korinther 4, Vers 7 steht: Diesen Schatz aber tragen wir in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Gerade als unperfekte Menschen, gerade in Umständen, die unsere eigene Kraft übersteigen, wird Gottes Macht sichtbar. Gerade wenn du schwierige Situationen hast, wenn du vielleicht daran zerbrichst, an dieser Frage, warum ist mein Leben als Christ so viel anstrengender als vielleicht das von Menschen, die sich keine Gedanken darüber machen müssen. Gerade wenn du an dieser Frage zu zerbrechen drohst, dann denk dran, dass in deiner Situation sich Gott besonders verherrlichen kann. Und dass in dir seine alles überragende Kraft sichtbar wird. Und genau deswegen wollen wir uns anschauen, wie Gott eben Jeremia ausstattet für seine Berufung, für ihn zu sprechen. Egal, ob du eher der Draufgänger bist oder ob du eher der zart beseitete Typ bist, so wie ich, der vielleicht auch eher Angst hat, der eher so der Schisser ist, Gott gibt dir das, was du brauchst und Gott möchte dich ausrüsten, damit du nicht aufgibst in deiner Berufung. Und dazu brauchen wir etwas, das ganz, ganz wichtig ist für unser Leben als Christ, während wir hier auf dieser Erde sind. Und das sind Verheißungen. Warren Wiersbe hat mal gesagt, wir leben von Verheißungen, nicht von Erklärungen. Wir leben von Verheißungen, nicht von Erklärungen. Es wird viele Situationen in deinem Leben geben, wo du dich fragst, warum muss ich durch dieses Leid gehen? Warum mutet mir Gott das zu? Und du wirst nicht immer sofort eine Erklärung bekommen. Vielleicht wirst du noch nicht mal in diesem Leben eine Erklärung bekommen, warum du durch dieses Leid gehen musstest. Was dich zum Überleben befähigt, zum geistlichen Überleben, zum an Gott dranbleiben, das ist die Verheißung. Gottes Versprechen, dass er dir alles gibt, was du brauchst und dass er dir die Dinge gibt, die nötig sind, um durchzuhalten. Und die Bibel ist voll von Verheißungen, die wir als Christen haben. Und ich ermutige dich, dass du dir diese Verheißung anschaust, dass du dich damit beschäftigst, zu gucken, okay, was gibt Gott uns für Versprechen, dass wir als Christen eben etwas haben, woran wir uns festhalten können. Und diese Verheißungen, die tragen auch Jeremia durch. In Zeiten, wo er nicht weiß, warum Gott sein Gebet nicht erhört, in Zeiten, warum er Leid erlebt, tragen die Verheißungen, die Gott ihm ganz am Anfang mit auf den Weg gibt. Und das sind drei Bilder, die Gott ihm mit auf den Weg gibt als Verheißung. Das erste Bild finden wir in Jeremia Kapitel 1 in Versen 11 und 12. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Was siehst du, Jeremia? Da sprach ich: Ich sehe den Zweig eines Wächterbaumes. Da sprach der Herr zu mir: Du hast recht gesehen, denn ich werde über mein Wort wachen, um es auszuführen. Das erste Bild, was Gott Jeremia mit auf den Weg gibt als Verheißung, ist ein Zweig. Ja, nicht so ein Zweig, sondern ein Zweig von einem Mandelbaum. Und im Text steht Wächterbaum, das liegt daran, dass im Hebräischen das Wort sehr, sehr ähnlich ist. Und das ist ein Wortspiel. Und Gott verdeutlicht mit diesem Zweig, dass er sein Wort zu seinem Wort steht. Der Mandelbaum ist der erste Baum, der im Frühling blüht und der aussprost. Und deswegen wird er eben Wächterbaum genannt. Und Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass das, was ich durch dich sage, eintritt. Wenn du anderen Menschen sagst, hey, das Gericht kommt, kehrt um, lasst eure Götzen, lasst eure Götter in eurem Leben beiseite, vertraut auf Gott und lebt ein Leben, was wirklich auch gerecht ist, was nicht egoistisch ist, dann werdet ihr von diesem Gericht gerettet werden. Hey, Jeremia, wenn du das sagst, dann werde ich dafür sorgen, dass das auch passiert. Und das ist eine Verheißung. Wenn wir Menschen davon erzählen, ja, dass Gott gerecht ist, dass er richten muss, wenn wir anderen Menschen Leid zufügen, dann ist es wahr. Wenn du anderen Menschen sagst, hey, es gibt eine Lösung für deine Schuld in deinem Leben, es gibt eine Lösung, dass du eine Identität findest in Gott, eine Identität, die du dir nicht selber verdienen kannst, die nicht andere Menschen dir geben, sondern die du in Jesus findest, dann ist es wahr. Wir dürfen wissen, dass das Wort Gottes, was wir in der Bibel finden, zuverlässig ist. Wenn du daran zweifelst, weil du Leid erlebst, weil du Widerstand erlebst, weil du Spott erlebst, dann halte daran fest, dass Gottes Wort wahr ist und dass sich es erfüllen wird. Als Noah die Arche gebaut hat, das Schiff, weil Gott ihm gesagt hat, es wird eine Flut kommen, da haben die Leute auch gelacht. Ja, über hunderte von Jahren hat er dieses Schiff gebaut, mitten auf dem Land, jeder hat gelacht. Als die Flut dann kam, hat keiner mehr gelacht. Aber Noah wurde gerettet, weil er auf Gott vertraut hat. Vertrau darauf, dass Gott sein Wort erfüllen wird. Das zweite, was Gott mitgibt, das zweite Bild, die zweite Verheißung, finden wir dann weiter ab Vers 13. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an mich. Was siehst du? Da antwortete ich, ich sehe einen siedenden Topf, der kommt von Norden her. Und der Herr sprach zu mir, von Norden her wird das Unheil über alle Bewohner des Landes entfesselt werden. Denn siehe, ich rufe alle Geschlechter der Königreiche des Nordens, spricht der Herr, damit sie kommen und jeder seinen Thron aufstellt vor den Toren Jerusalems und gegen alle seine Mauern ringsum und gegen alle Städte Judas. Und ich will mein Urteil über sie fällen, wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen haben und anderen Göttern Räucherwerk dargebracht haben und die Werke ihrer Hände angebetet haben. Das zweite Bild ist ein Topf. Ja, ein Topf, der blubbert, wo etwas drin kocht, der angeheizt wird von Feuer und die sich von Norden her über das Land Juda neigt. Ja, das ist im Prinzip, das ist die Verheißung, das ist die Botschaft, die Gott über Jeremias Leben stellt. Ja, es geht um dieses drohende Gericht, was später auch wahr wird, als die Nation Babel dann eben die Jerusalemer verschleppt in ein Land, was sie nicht kennen. Gott zeigt Jeremia am Anfang seines Lebens seine Berufung und er zeigt ihm die Botschaft, die über seinem Leben steht. Ja, es ist kein Kleingedrucktes wie in einem Vertrag, sondern Gott macht ihm klar, das ist deine Botschaft und das kannst du dir vorstellen, wenn du deinen Mitmenschen davon erzählst. Und Gott legt ihm die Dringlichkeit aufs Herz mit dieser Vision. Er macht ihm klar, darum ist es wichtig, darum ist es menschenrettend, das, was du tust. Und das, was du als Kind Gottes, als Christ tust, dass du anderen Menschen von diesem Evangelium erzählst und dass du ein Leben lebst, was dieses Evangelium auch spricht, was zeigt, hey, Gott kann ein Herz verändern, das ist lebensrettend. Du kannst wissen als Christ, dass es die Aufgabe, den Auftrag, den du hast, dass er Menschen retten kann. Gott zeigt Jeremia das Potenzial dieser Botschaft und er zeigt ihm, dieses Gericht ist wirklich eine riesige Bedrohung. Es ist wichtig, dass du deinem Auftrag nachkommst und dass du nicht zu Hause sitzen bleibst und dein Leben verschwendest. Vergeude nicht das Potenzial, was Gott in dich reingelegt hat. Die Zeit ist knapp. Es ist wichtig, dass du deinen Auftrag wahrnimmst, dass du sagst, Challenge accepted. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann fang an zu beten, dass Gott durch dein Leben Menschen klar macht, wie er ist und dass Gott Menschen zeigt, was seine frohe Botschaft an sie ist. Ich muss mir immer wieder vornehmen, dieses Gebet aktiv zu beten, weil ich immer wieder vergesse, warum es dringend ist, dass Menschen gerettet werden und das Evangelium hören. Das Zweite, die Dringlichkeit. Und dann das Dritte, die dritte Verheißung finden wir dann ab Vers 17. Du aber gürte deine Lenden, mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Sei nicht verzagt vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt, zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk des Landes. Sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen. Denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Eine mega schöne Zusage, eine mega schöne Verheißung. Das Beste kommt zum Schluss. Gott verspricht Jeremia, dass er ihn widerstandsfähig machen wird, dass er ihm die Kraft gibt, selbst gegen die Großen, gegen die Angesehenen, gegen die VIPs seiner Zeit zu bestehen. Das dritte Bild, eine Mauer. Apropos Mauer, ich habe was über einen Vogel gelesen, über den Mauersegler, ja, ein Vogel, der auch hier in unseren heimischen Landen in Gebäuden wohnt. Und dieser Mauersegler ist ziemlich krass, der fliegt nämlich bis zu 10 Monaten in der Luft. Ja, der fliegt dann eben zum Überwintern in andere Kontinente und er bleibt 10 Monate lang in der Luft, ja, ohne irgendwie zu landen, ohne Pause zu machen. Er schläft in der Luft. Wie genau das funktioniert, weiß man noch nicht, aber es ist eine mega krasse Konstruktion, wie das möglich ist, dass ein Vogel 10 Monate lang in der Luft bleibt. Und dieser Vogel, der weiß, mein Ziel ist in diesem Land. Mein Ziel ist dort auf einem anderen Kontinent. Und um dahin zu kommen, werde ich 10 Monate lang in der Luft bleiben. Ich werde nicht landen, kann ich auch gar nicht. Überall ist Meer, ich habe keine Möglichkeit umzudrehen. Niemals zurück. Dieser Vogel weiß, er wird es durchziehen. Genauso wie dieser Vogel gibt Gott Jeremia die Ermutigung, du wirst es durchziehen. Ich werde dich erretten. Ich werde dafür sorgen, dass du durchhältst, dass du deinen harten Auftrag, deinen Knochenjob auch vollbringen kannst. Und immer wieder, wenn Jeremia zu Gott schreit und wenn er ihm sein Leid klagt, kommt er wieder dahin, dass er Gott lobt und dass er sagt, ich mache weiter. 50 Jahre lang. Wenn du Jesus folgst, dann darfst du wissen, dass er dir durch den Heiligen Geist die Kraft gibt, ein verändertes Leben zu führen, einen veränderten Charakter zu bekommen, die Sünde nach und nach immer mehr zu überwinden und den Versuchungen zu widerstehen. Gott hat die Macht, dir Frieden zu geben durch den Geist, der allen Verstand übersteigt. Er hat es dir versprochen. Er hat dir versprochen, das zu geben, was du brauchst. Er hat dir versprochen, dass eines Tages jeder Mensch, jeder Spötter, jeder, der dir gegenüber feindlich gesinnt ist, dass jeder sehen wird, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist. Jeder wird sich verbeugen vor dem Gott, dem du dienst. Eines Tages wird jeder sehen, dass dein Zeugnis wahr ist, dass dein Zeugnis wahr war und dass es Schlimmeres verhindert hat oder verhindert hätte, wenn Menschen dir geglaubt hätten. Du wirst als ein treuer Diener in deiner wahren Heimat ankommen. Du wirst den Preis für deine Treue bekommen. Du wirst den Lohn erhalten. Und gegenüber diesem Preis wird das Leid auf der Erde lächerlich sein. Mal dir diese Verheißung immer wieder vor Augen. Die Verheißung, dass Gott dich durchbringt, dass er dir die Kraft gibt, dass sein Wort wahr wird, war, ist und dass er es wahr machen wird. Und denk dran, was Jesus gesagt hat. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Amen.